In der heutigen Folge berichten wir von Chimica 3, von der Schwäche bei IBM und Netflix sowie von starken Zahlen aus der KI-Welt. Außerdem berichten wir von einer goldigen Wertverdopplung bei der WM.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Heute am 21.07. freue ich mich, dass ich mit dir, René, die letzte WM-Folge für die nächsten 4 Jahre einsprechen darf.
Jo.
Denn René ist ein ausgewiesener Fußballfachmann und ist auch einer, der den Weltmeister Spanien prognostiziert hat.
Danke, danke, danke. Jetzt werde ich ganz rot.
Ich lag mit den Franzosen nicht ganz daneben, aber René hat auch noch im Tippspiel super performt und sich auf den 2. Platz getippt.
Von wie viel waren wir? 25, 26?
Ja, sowas.
Die mitgetippt haben? Ja.
Frag mich bitte nicht, wo ich gelandet bin.
Frag ich auch nicht.
Und natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch.
Bist du in den Top 20 gelandet?
Nein.
Ja. Und das, obwohl du alle Spiele mitgetippt hast, ne?
Ja.
Gut. Kopf hoch.
Danke.
Du bist kein ausgewiesener Fußballfachmann anscheinend. Ja.
Aber ich gratuliere dem spanischen Team. Felicidades, ist das richtig?
Felicidades. Obwohl Felicidades? Ich kein Spanisch kann. Meine Familie hat sich definitiv mal gefreut und waren an dem Abend auch erstmal sauer ob der Spielweise der Argentinier. Also das Spiel war ja überhaupt nicht schön, aber danach am Ende des Tages erfolgreich für die Spanier.
Ja, auch verdient, ne?
Ja, absolut. Definitiv.
Genau. Ja, aber schon kurios, dass Donald Trump den WM-Pokal an Spanien übergeben musste, nachdem das Verhältnis der beiden Regierungen von Spannungen geprägt war.
Schon eine Farce gewesen. Hast du das nachher noch gesehen?
Ja.
Die Jubelarien, also schon spannend, wie die Spieler dann reagiert haben auf Trump. Aber dass er sich da so in den Mittelpunkt setzen oder stellen musste, war ja klar irgendwo. Aber passt irgendwie zu der Gemengelage der ganzen WM. War dann unterm Strich mehr Show als Fußball aus meiner Sicht, ja.
Naja, ich fand's wirklich ganz kurios, dass es dann wirklich Spanien war, wo Spanien sich ja doch so ein bisschen im Vorfeld da mit den Militärbasen quergestellt hat und auch sich geweigert hat, die höheren Verteidigungsausgaben zu übernehmen. Also wird ihm nicht leicht gefallen sein, den Pokal an Spanien zu erreichen.
Mit Sicherheit nicht, ja.
Deshalb starte ich auch heute mal den Rückblick mit der Anlageklasse Gold. Schließlich besteht der FIFA-WM-Pokal aus 3,75 Kilogramm bzw. 120 Unzen Gold. Und der Goldpreis ist bei 4.018 US-Dollar und einem Plus von 0,4% aus der Woche gegangen. Und damit hat der aktuelle WM-Pokal einen Goldwert in Höhe von 484.000 Dollar. Bei der letzten WM im Jahr 2022 lag der Wert des Pokals noch bei 208.000 US-Dollar, der Unzenpreis vor 4 Jahren bei 1.720 lag, ungefähr im Juli. Schauen wir auf den deutschen Aktienmarkt. Der DAX hat die vergangene Woche mit einem leichten Minus von 1,2% bei 24.800 Punkten abgeschlossen und das, obwohl das WM-Finale komplett vom DAX-Mitglied Adidas ausgestattet wurde.
Das war das Erste, was du gesagt hast, als du den nächsten Morgen ins Büro kamst. Ja. Ne? Adidas war sehr, sehr präsent.
Beide Teams, Schiedsrichter im Adidas-Dress, der Ball von Adidas und sogar Robbie Williams bei seinem Auftritt. Er hat ja die FIFA-Hymne performt.
Auch ganz wichtig.
Ja, ich wusste gar nicht, dass sie FIFA eine Hymne hat. hatte er einen Glitzer-Jogger von Adidas an. Zumindest waren wir da im WM-Finale sehr präsent.
Was hat die Adidas-Aktie gemacht?
Sag's mir.
Ich weiß es nicht. Bestimmt gar nicht drauf reagiert,
nein,
oder?
Nein. Ja. Die amerikanischen Indizes hingegen sind auch mit einem kleinen Minus aus der Woche gegangen. Nasdaq 100 minus 2,3 und der S&P 500 mit nur minus 0,8%. Auch da nochmal ein ganz kurzer Vergleich. Der S&P 500 stand im Juli 1994, als wir die letzte WM in den Vereinigten Staaten hatten, übrigens bei 458 Punkten. Und hat sich damit in den letzten 32 Jahren, also von USA-WM zu USA-WM, um gute 7.000 Punkte bzw. 1.500% erhöht.
Gutes Invest.
Gutes Invest, ne? Absolut.
94, und, da denke ich gerade an eine Doku, die ich gerade schaue auf ZDF. Ja. Geht es um Bertie Vogts auch.
Und den Mittelfinger von Effenberg.
Jo, ganz interessant, ja. Also für die Fußballinteressierten unter Ihnen mal rein.
Habe ich auch gesehen, ja. Ist wirklich gut, genau. Genau, so viel dazu. Langfristiges Investment US-Aktien wäre also in den letzten
92
Jahren nicht verkehrt gewesen.
Ja.
René, was gibt es denn sonst noch außer WM-News, was so die Märkte in der letzten Woche
beeinflusst hat? Ich habe schon noch mal einiges irgendwie rausgeschrieben. Also von der geopolitischen Seite ist in den vergangenen Tagen der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran nach dem Bruch des Waffenstillstands Abkommens wieder eskaliert, als Reaktion auf den Tod von zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen in Jordanien und im Nordirak fliegen die USA wieder massive Luftangriffe auf Irans Militär- und Drohneninfrastruktur, um die wichtige Straße von Hormuz freizukämpfen. Also da geht es weiter um diese Meerenge. Teheran reagiert darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte und die zivile Infrastruktur in Kuwait und Bahrain, während verbündete Houthi-Rebellen zusätzlich Häfen im Roten Meer blockieren. Mhm. Ja, da in der Straße von Hormuz erneut Öltanker beschossen wurden, ist der Schiffsverkehr fast wieder vollständig zum Erliegen gekommen. Und dies macht sich dann auch wieder an den steigenden Ölpreisen bemerkbar. Hast du die mit dabei? Wir sind, glaube ich, um die 90 US-Dollar. Ja, ja. Also ist wieder relativ stärker angestiegen. Das sieht man halt da. Und insgesamt, glaube ich, bleibt es eine fragile Lage. Also schon erstaunlich, dass die Märkte insgesamt relativ besonnen darauf reagieren, was da passiert, weil die Eskalationsstufen ja schon irgendwo wieder angestiegen sind. Wir müssen es da weiter beobachten. Ja,
an den Zinsen ist es auch wieder zu erkennen. Genau, richtig. Ne? Steigende Energiepreise, steigende Inflationserwartungen, steigende Renditen, ne? So in dieser Kaskade. Ja.
So ist es. Thema Inflationserwartung, Thema Inflation USA ist in der letzten Woche noch bekannt gegeben worden. Die Inflation ist überraschend stark zurückgegangen. Die Verbraucherpreise sanken gegenüber dem Vormonat um 0,4%. Das ist der stärkste Rückgang seit April 2020. Die jährliche Inflationsrate fiel von 4,2% im Mai auf 3,5% und lag damit ja deutlich unter den Erwartungen. Hauptursache waren die fallenden Energiepreise, zumindest in dem Zeitraum, wird nach vorne dann vielleicht auch wieder anders aussehen. Kerninflation stagnierte auf Monatssicht, sank aber im Jahresvergleich von 2,9 auf 2,6%. Preisrückgänge gab es dort unter anderem bei Kfz-Versicherungen, Gebrauchtwagen, während Lebensmittel und einige andere Bereiche teurer wurden. Die Börsen reagierten da kurzfristig positiv drauf, aber ja, hat am langen Ende dann auch nicht viel geholfen. Ich habe mir nochmal die Zinserwartung anhand des FedWatch-Tools da nochmal angeschaut und dort wird jetzt erwartet, ich glaube nächste Woche ist die nächste Zinssitzung.
Genau, diese Woche die Europäer.
Genau, und nächste Woche dann die Amis und da wird mit keiner Zinserhöhung gerechnet. Bei der übernächsten im September tatsächlich sieht es da anders aus. Da erwartet man gerade mit knapp über 50% eine kleine Zinserhöhung.
Ja, wenn wir dann ganz kurz auf die Zinsen in der letzten Woche schauen, ist es schon so, dass die Renditen leicht angestiegen sind, vor dem Hintergrund der Ölpreise, der Inflationserwartungen, die zweijährigen Bundesanleihen gute 11 Basispunkte, sind jetzt mit 2,77 aus der Woche rausgegangen. Bei den 10-Jährigen ging es auch 11 Basispunkte hoch, haben wir jetzt eine Rendite von 3,17. Bei den Amerikanern gar nicht so stark, ne? Es ist nur um einen Basispunkt hochgegangen, die 10-Jährigen jetzt bei 4,56. Aber es passt grundsätzlich zu dem, was da auch wirklich vom Markt erwartet wird oder gerade auch wieder im Energiepreissektor gesehen wird. Ne?
Ja, genau. Ich habe hier nochmal zwei weitere Infos, ja schon etwas mehr, was ich jetzt hier nochmal mitgebracht habe aus der letzten Woche, aber aus unserer Sicht, aus meiner Sicht nicht ganz unspannend. Blicken mal nach China, dort gab es mal wieder so einen kleinen DeepSeek-Moment und zwar hat das chinesische Unternehmen Moonshot AI, das KI-Modell Kimi K3 vorgestellt, das mit gigantischen 2,8 Billionen Parametern auf einer Mixture of Experts Architektur, das derzeit weltweit größte offene Modell darstellt. Also das haben sie da veröffentlicht. Wie kann ich mir die 2,8 Billionen Parameter vorstellen? Wie kann ich die einwerten? Diese Parameter sind im Grunde das Gedächtnis eines KI-Modells. Und diese 2,8 Billionen stellt gerade alles in den Schatten, was wir so sehen. Zum Beispiel, wenn man sich das extrem beliebte Modell Llama 3 von Meta anschaut, das monatelang als Maßstab galt, in seiner größten Variante Kante hat die nur 405 Milliarden Parameter. Also ist 405 Milliarden Parameter stark. Chimica 3 ist also 7-mal so groß wie Metas bisheriges Flaggschiff. Um ein Modell dieser Größe überhaupt im Arbeitsspeicher zum Laufen zu bringen, benötigt man schätzungsweise weit über 1,5 bis 2 Terabyte High-End-Grafikspeicher. Im Moment bedeutet das, dass man Dutzende der weltweit teuersten KI-Beschleuniger-Chips wie den Nvidia H100 oder Blackwell B200 zusammenschalten muss, nur um eine einzige Frage zu beantworten. Normale Firmen oder Privatpersonen besitzen diese Hardware in diesem Moment gar nicht, heißt geht eigentlich nicht. Moonshot AI nutzt, wie gesagt, diese Mixture of Experts Architektur. Das bedeutet, obwohl das Modell mit den insgesamt 2,8 Billionen Parametern sehr, sehr groß ist, werden bei jeder einzelnen Frage nicht alle gleichzeitig aktiv. Es werden im Moment immer nur so kleine spezialisierte Expertenteile des Modells hochgefahren, zum Beispiel wie bei Llama 3, diese 400 Milliarden Parameter gleichzeitig, und das macht diesen Betrieb erstmal bezahlbar. Technologisch schließt Chimica 3 fast zur geschlossenen US-Spitzenkonkurrenz von OpenAI und Anthropic auf. Und das ist schon durchaus spannend, weil da ja Bewertungen dran stehen bei Anthropic, bei OpenAI. Haben wir in den letzten Monaten ja auch immer drüber gesprochen, dass es dazu zu Börsen, zu IPOs kommen kann. Und das macht gerade die Bewertung schon durchaus schwierig einzuschätzen, ne? Vor allem, weil wir da bei dieser chinesischen Geschichte halt in dieser offenen Struktur sind und es soll halt in einer Woche wirklich alles veröffentlicht werden. Und das ist schon dieser große Unterschied, wie es dann damals bei DeepSeek war. Da wird nicht viel Geld investiert und es ist für alle zugänglich im Vergleich zu den amerikanischen Konkurrenten.
Kann natürlich auch so ein bisschen diesen Abverkauf der Halbleiter erklären oder begründen.
Genau. Es war zumindest jetzt im Markt Thema und deswegen wollten wir es hier einmal mit reinbringen. Also insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, dass da super viel Drive gerade in dieser KI-Welt mit drin ist und die Chinesen beileibe dann auch nicht schlafen. Also es ist, das Rennen wird nicht nur in den USA gefahren und es ist halt ein Wettrennen. Und wenn man über dieses Wettrennen spricht, sieht man halt auch, dass unfassbar viel KI-Infrastruktur gebraucht wird und da gibt es halt nicht nur Gewinner. Und das wäre jetzt nochmal die letzte Info, die wir mit dabei haben. Wenn wir uns in der letzten Woche mal eine IBM zum Beispiel anschauen, war zum Beispiel so ein Verlierer in der letzten Woche. IBM hat aktuell Schwierigkeiten. Also man hat Umsatzerwartung deutlich verfehlt und Kunden verschieben einfach Investitionen und kaufen vor allem KI-Hardware, um in diesem Wettrennen Schritt halten zu können, und kaufen dann eher weniger Software von IBM oder Hardware von IBM. Und das hat man dann in der letzten Woche gesehen. Also die Ausweise, die das Unternehmen dort gebracht hat, waren schwach. Man hat die Erwartung nicht erfüllt. Die Aktie brach um mehr als 25% ein.
Auf Kursseite war es ja doch größte Verlust seit
ever. Höchster Tagesverlust ever. Sind 69 Milliarden Dollar Wertverlust für das Unternehmen gewesen an einem Tag. Also schon extrem. Ja, und da sieht man insgesamt, glaube ich, wie viel Drive drin ist im KI-Bereich und dass sich einfach Prioritäten gerade in der Branche verschieben.
Ja, genau.
Ja, dann, großer weiter Rückblick, aber ich glaube, viele interessante Themen und man sieht einfach, es ist unfassbar viel los gerade.
Thema KI habe ich auch nochmal im Hauptteil mit drin. DeepSeek war ja auch eher so ein kurzer Moment.
Genau. Ne? Ist ja dann, die Märkte haben jetzt ja auch nicht Panik geschoben, nein, ganz im Gegenteil. Ne? Aber man hat schon in diesen ein, zwei Tagen gesehen, da kommt was und der ein oder andere Wert ist halt abverkauft worden. Ja. Ne? Ja.
Was nicht abverkauft wurde, ist der Bitcoin. Der hatte eine gute Woche. Der ist mit einem Plus von 3% aus der vergangenen Woche rausgegangen. Letzten Freitag bei guten 64.000 Dollar. Hier Bitcoin, jetzt waren wir über 65.000. Also eine ganz ordentliche Woche.
Ein bisschen besser aus,
ja,
ne?
Genau. Ja, also noch besser. Gut.
Von
den Hochs sind wir noch relativ weit entfernt.
Wir haben ja auch wieder eine Wette am Laufen, ne? Stichtag? 1.10. oder 1.11.?
Ja,
du warst durch. Auf jeden Fall sechsstellig, ne?
Tippen und wetten bin ich nicht so gut. Ja. So, René, was hast du noch mitgebracht heute?
Genau, wir haben jetzt wird's ein bisschen kleiner vom Teil. Netflix noch mit dabei gebracht oder mit dabei. Normalerweise ein Unternehmen, was Marco eigentlich an der Stelle immer vorstellt im Podcast. Irgendwie passte das sonst immer. Heute ist er ja nicht mit dabei. Ich glaube, zur Entstehungsgeschichte braucht man gar nicht viel sagen. War mal ein Online-DVD-Verleih und ist ja mittlerweile mit der größte Streaming-Dienst, den wir so kennen. Die wichtigsten Filme jetzt in der Vergangenheit. Ich ehrlicherweise habe keins davon gesehen. Ich habe mein Netflix-Abo sogar auch gekündigt. Also ich bin gar kein Nutzer mehr. Zuschauerrekorde Red Notice and Don't Look Up, ein Blockbuster. Carry On und and Bird Box, das ist ein Thriller. Und Oscar-Erfolge Roma, The Irishman und Im Westen nichts Neues. Das sind so die besten Filme, die wir jetzt Netflix irgendwo auf der Platte hat. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, du schüttelst gerade im Kopf.
Kenn ich nicht.
Hast du auch nicht gesehen. Vielleicht geht das so in diese Richtung, die ich jetzt gleich einmal vorstellen werde.
Ja.
Also Netflix hat in der letzten Woche bekannt gegeben, dass man im zweiten Quartal 2026 seinen Umsatz um 13,4% auf knapp 12,6 Milliarden gesteigert hat. Auch der Gewinn legte zu um etwa 9% und erreichte 3,4 Milliarden Dollar. Das war schon irgendwo im Rahmen der Erwartung. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 11,7% auf 12,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 62 Cent pro Aktie. Und das liegt beides leicht unter den Prognosen der Analysten, kam dementsprechend auch nicht gut an. Das Wachstum fiel erneut geringer aus als im Vorquartal. Die Aktie reagierte dann sehr, sehr negativ, obwohl die Erwartungen jetzt auch nicht extrem hoch waren und lag im frühen Handel am Freitag bei 9% im Minus. Über die Kundenzahl macht Netflix mittlerweile keine regelmäßigen Angaben mehr. Auch da eher so ein bisschen Blackbox, was da ist. Und wenn wir nochmal über den Ausblick sprechen, das Umsatzwachstum verlangsamt sich weiter und die Aktie ist innerhalb des letzten Jahres, komme ich gleich aber nochmal drauf, fast um die Hälfte eingebrochen. Gründe sind Sorgen der Investoren über mangelnden Schwung beim Streaming-Marktführer. Passt vielleicht dazu. Wir haben uns gerade auch nochmal im Team hier umgehört. Der ein oder andere hat sein Netflix-Abo schon mal schon gekündigt. Also man war da schon auch deutlich bullischer. Man hat ja mittlerweile auch mit zum Beispiel Amazon Prime auch adäquate andere Anbieter, die dann Vorzüge haben, weiß ich, wenn man irgendwie bestellt, dass man da Versandkosten nicht zahlen muss und oder, ne? Ja, also man hat auch dort mit der Zusammenarbeit mit Warner Brothers Discovery ist man da auch nicht so ganz bullisch. Rückgänge bei den Zuschauerzahlen bekannter Serie, die angegeben werden. Besonders ab den zweiten Staffeln, das ist wohl offensichtlich. Also, dass die ersten Staffeln immer ganz gut ankommen. Ab der zweiten Staffel dann die Zuschauer nicht mehr so zuschalten. Und das ist auch ein Grund, warum Netflix noch mehr Blackbox dann jetzt an den Start bringt. Heißt, künftig nur noch jährliche Angaben zur Popularität seiner Inhalte veröffentlicht. Also auch da eher mal so ein bisschen wenig Transparenz, was das Unternehmen ja gerade macht. Das Unternehmen sieht dennoch weiterhin irgendwo, sagt es zumindest, viel Potenzial, da laut Finanzvorstand erst etwa 45% des adressierbaren Marktes erschlossen sind und Netflix nur rund 5% der weltweiten Fernsehnutzung ausmacht. Also da sieht man dann tatsächlich noch richtig viel Potenzial. Und der Umsatz soll im Jahr 2026 um 6 Milliarden Dollar steigen. Also man investiert, das haben wir aber auch in den letzten Folgen, glaube ich, schon gesagt, in neue Content-Formate wie Live-Sportübertragungen und Podcasts und setzt zunehmend auf den Einsatz generativer KI, um die Inhalte nochmal effizienter zu starten. Also da versucht man schon irgendwie einen Schwung zu bringen. Aber insgesamt, das, was ich gerade sagte, so dieser Zuschauerrückgang, der da ist, so richtig Push ist gerade nicht da.
Guckst du noch normales Fernsehen, so
ARD, ZDF jetzt während der WM, Tagesschau etc., da guckt man schon rein. Nein, ich gucke viel YouTube, ehrlicherweise.
Extrem wenig, ne? Ja.
Da passende Inhalte, die getreu meinem Algorithmus dort angezeigt werden. Viel Sport oder Adventure oder sonst was. Ne? Naja, aber lineares Fernsehen wenig bis gar nicht.
Da muss ich gerade auch drüber nachdenken, wenn ich gerade so an die jüngere Generation, so meine Kinder, ich glaube, kommt gar nicht vor, dass sie normales Fernsehen schauen.
Kollegin Saskia Fitzum sitzt ja auch hier nochmal mit im Raum. Guckst du noch lineares Fernsehen auch nicht, ne? Ja, wird weniger, ja.
Okay.
Ganz kurz nochmal zur Aktie als solche. Im laufenden Jahr liegt die Netflix-Aktie bei minus 27%, auf 5 Jahre dann auch bei nur 31% plus. Langfristinvestoren 10 Jahre 686%. Also da sieht es wirklich weiterhin sehr, sehr gut aus. Kurzfristig sieht es aber da bescheiden aus. Analysten sehen mehrheitlich weiterhin dennoch ein Kaufen-Urteil. Auch da muss man sehen, ob die Analysten nochmal nachziehen. Bei 50 Schätzungen 28 Mal kaufen, 8 Mal übergewichten, 14 Mal halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 98 US-Dollar. Das entspricht circa 45% an Potenzial, zumindest bei den aktuellen Schätzungen.
In der Vergangenheit war ja doch das Nutzerwachstum immer so eine Größe, die auch von den Analysten herangezogen wurde. Ne?
Ja, und das sieht nicht gut aus.
Ne, und wenn es auch gar nicht mehr veröffentlicht wird.
Ja, ja.
Oder nur noch jährlich.
Genau, ne, also da, Transparenz sieht anders aus. Das soll zu Netflix gewesen sein. André, du hast zwei weitere große Player mit dabei.
Große Player, genau. Das Thema KI nochmal. Und ich habe ja bereits in der vergangenen Woche von den vorab gemeldeten Umsatzzahlen bei TSMC berichtet. Und wenn man jetzt auf die finalen Zahlen, die in der vergangenen Woche präsentiert wurden, schaut, bleibt festzuhalten, dass sich der KI-Boom weiter massiv verfestigt. TSMC hat auch im zweiten Quartal 2026 ein Rekordquartal gemeldet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 36% auf 1,3 Billionen Taiwan-Dollar. Das Betriebsergebnis legte sogar um 65% auf 767 Milliarden Taiwan-Dollar zu und das Nettoergebnis sprang um 77% auf 707 Milliarden Taiwan-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,25 Taiwan-Dollar und damit klar über den Erwartungen. Und das ist ja auch immer so diese Blase, die da herbeigeredet wird. Man sieht bei vielen, dass die Gewinne mitsteigen. Ne? Also nicht nur die Kurse steigen, sondern die Gewinne mitsteigen. Und das ist ja nicht das klassische Blasenverhalten. Ne? Das ist
anders als Anfang der 2000er.
Ja,
ne?
Ja. Der mit Abstand wichtigste Wachstumstreiber war erneut das HPC-Segment, also vor allem Chips für Hochleistungsrechner und KI. Dieser Bereich wuchs um 51% und steht inzwischen für rund 2/3 des Konzernumsatzes. Das zeigt, finde ich, auch ganz klar, wohin sich die Halbleiterindustrie gerade bewegt, also weg vom klassischen Smartphone-Zyklus hin zu Rechenzentren, KI-Beschleunigern und diesen Speicherlösungen. Spannend auch der technologische Aspekt. TSMC hat die 2-Nanometer-Produktion erfolgreich hochgefahren. 2 Nanometer ist wirklich klein. Es ist 0,0000.
Klein.
Genau. Und diese Technologiegeneration hat im aktuellen Quartal bereits einen Umsatzanteil von 3%. Und das ist wichtig auch für TSMC, um diese Technologieführerschaft in dem Segment wirklich unter Beweis zu stellen.
Das ist ja das, was ich im ersten Teil gerade hatte mit Chimica 3. Ne? Also man sieht einfach, wie viel Bewegung da in diesem ganzen Segment ist. Ne? Also da ist auch richtig technologischer Fortschritt auch noch zu erwarten, auch wenn es auf einem extrem hohen Level jetzt mittlerweile schon ist. Aber vielleicht stehen wir da wirklich noch am Anfang. Ne? Mhm.
Ja, und wichtig für den Gesamtmarkt ist auch noch der CapEx-Ausblick. TSMC hebt die Prognose für die Sachinvestitionen deutlich an auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar. Kann man natürlich auch kritisch sehen. Aber es zeigt natürlich, also die haben vorher 52 bis 56 Milliarden Dollar geplant, also da nochmal gute 10 Milliarden US-Dollar obendrauf. Und das werte ich schon als klares Signal, dass TSMC die KI-Nachfrage nicht als kurzfristigen Hype sieht, sondern wirklich aggressiv investiert in zusätzliche Kapazitäten, ne, neue Fabrikprojekte, auch abseits von Taiwan, auch in den USA, auch sehr wahrscheinlich mit lockerem Druck der amerikanischen Regierung.
Klar.
Auch mit einem sehr betriebswirtschaftlichen Kalkül. Und genau an dieser Stelle kommt ASML ins Spiel. Denn wenn diese Foundries wie TSMC ihre Investitionen hochfahren, profitieren vor allem Unternehmen oder ein Unternehmen besonders stark.
Direkt ASML. Und unmittelbar.
Ja,
ne?
Genau. ASML ist gewissermaßen einer der wichtigsten Ausrüster der globalen Halbleiterindustrie. Das niederländische Unternehmen baut die hochkomplexen Lithografiemaschinen, mit denen moderne Chips überhaupt erst hergestellt werden können. Besonders entscheidend bei ASML ist die EUV-Lithografie, also die Technologie, die für die Produktion modernster Chips mit kleinen Strukturbreiten wie 2 Nanometer oder 3 Nanometer eigentlich unverzichtbar ist. Ne? Also da sind wir wieder auf diesem technologischen Aspekt, was gerade wirklich da auch ausgebaut wird. Und ohne ASML gäbe es viele der modernsten Hochleistungschips in dieser Form schlichtweg nicht. Historisch ist ASML übrigens aus einem Joint Venture von Philips und ASM International entstanden, gegründet 1984 in den Niederlanden.
Ich glaube, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast mal von Entstehungsgeschichte.
Naja,
mal
gesagt, aus einem kleinen Technologieprojekt ist im Laufe der Jahrzehnte wirklich ein weltweit dominanter Spezialist entstanden, der strategisch wirklich eine extrem wichtige Rolle für die Chip-Industrie darstellt. Auch die aktuellen Zahlen von ASML zeigen, wie stark die Dynamik im Markt ist. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 9,33 Milliarden Euro und lag damit klar über den Erwartungen. Das EBIT erreichte 3,46 Milliarden Euro und die EBIT-Marge lag bei 37%. beim Ergebnis je Aktie von 7,59 Euro. Und besonders positiv war neben der starken Profitabilität auch die Entwicklung im Servicegeschäft. Je mehr ASML-Maschinen irgendwo stehen, desto mehr Service kann daran auch
verdient werden.
Upgrades, Software-Upgrades in den Maschinen, und da verdienen die extrem stark auch dran. Und es kam aus dem Memory-Bereich auch noch ein sehr starkes Signal, also aus dem Bereich der Firmen wie Micron, SK Hynix, SanDisk, haben wir auch schon häufiger mal im Podcast gehabt. Dort legte der Umsatz mit Belichtungsmaschinen für diese Speicherchips auf 3,22 Milliarden Euro zu, ein Plus von 85%. Und das passt genau zur KI-Story, denn leistungsfähige KI-Anwendungen brauchen nicht nur Rechenchips, sondern auch eben enorme Mengen an diesen Hochleistungsspeichern. Ne?
Und ich glaube, den Take, den du jetzt hier eingesprochen hast, den können wir aufnehmen und in 3 Monaten wieder abspielen. Das wird bestimmt genauso weitergehen, zumindest in dem Memory-Bereich. Ne?
Ja, ja. Und noch wichtiger ist der Ausblick bei ASML. Die haben die Prognose für 26 deutlich angehoben. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen jetzt 43 bis 45 Milliarden Euro. Die bisherige Prognose lag bei 36 bis 40 Milliarden. Die Bruttomarge nun bei 54 bis 56% statt bisher 51 bis 53. Und außerdem plant ASML auch, die Kapazitäten um 30% weiter auszubauen, zu erhöhen. Also auch da gleiche Thema wie bei TSMC. Ne? Ja. Wird neues Geld in die Hand genommen, um.
Hört sich alles extrem bullisch, richtig gut an. Die Aktie muss ja mega angesprungen sein. Hast du mitgenommen? Also ich glaube.
Ja, also die Kurse beider Unternehmen haben in der ersten Reaktion positiv
war das
reagiert.
So? Also,
in der ersten Reaktion,
okay, ja.
Allerdings im Tagesverlauf.
Darauf wollte ich hinaus. Ja.
Gingen sie dann wieder auf Tauchstation, genau. ASML-Aktien gingen in der Spitze am letzten Mittwoch auf 1.677 Euro, notieren heute bei 1.534. Ja. Topkurse liegen bei 1.740 Euro, das war so Ende Juni. Aktuell wird eine ASML mit dem 30-fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt. Unsere DZ-Bank hat nach den Zahlen den Fair Value auf 1.800 Euro angehoben und votiert mit Kaufen.
Und ich glaube, das gehört dann soweit auch dazu. Ne? Also die Aktien insgesamt, die wir jetzt hier besprechen, auch in den letzten Wochen besprochen haben, sind ja auch schon extrem gut gerannt in dem Bereich, sodass dann auch diese bullischen Aussagen dann auch mal dazu führen, dass Gewinnmitnahmen dann auch kommen können.
Können,
ne?
Ja, genau. Bei TSMC ging es ebenfalls leicht abwärts. Auch hier hatten wir das Hoch Ende Juni bei 477 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 400 US-Dollar und wird mit dem 19-fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt. Also im direkten Vergleich mit ASML. Daran gemessen die günstigere Aktie, aber auch noch mit einem nicht genau definierten China-Risiko. Ne? Also das schwingt ja immer noch bei TSMC mit.
Ja.
Aber auch hier von unserer DZ-Bank ein Kaufen-Votum mit einem Fair Value von 485 Dollar. So viel aus dem Chip-Bereich. Kommen wir in die Region?
Genau, ganz kurze Information. Netterweise auch die Kollegin Saskia Fitztum einmal mit vorbereitet. Eine Information zu Ernstings. Kennt, glaube ich, fast jeder Zuhörer. Familiengeführtes Unternehmen hier aus Lette. Also da während der gesamten Textil-, Einzelhandel und der stationäre Konsum unter Inflation, Kaufzurückhaltung und der hohen Energiekosten leiden, zeigt Ernstings da tatsächlich ein antizyklisches Investmentverhalten. Das familiengeführte Unternehmen, was ich gerade schon sagte, nutzt diese Krisenphasen zumindest in der Branche gezielt, um Kapazitäten im Bereich Omnichannel und Logistik auszubauen. Das klare Bekenntnis zum Standort Coesfeld Lette schützt Arbeitsplätze und stärkt die regionale Wertschöpfung. Auch da hat Lette vielleicht gerade so ein eigenes, ach Lette, beziehungsweise Ernstings ein eigenes Problem, dass gerade ja eine Straße da eingebrochen ist vor Wochen oder Monaten. Ich glaube, da wird gerade hart dran gearbeitet, dass diese Straße wieder in Gang gebracht wird, weil sonst jetzt gerade die LKWs etc. wie einen riesen Umweg nehmen müssen. Daran wird gearbeitet. Ich glaube, da erwartet man dann auch kurzfristig, dass die Straße wieder fertig sein wird. Aber auch insgesamt investiert gerade Ernstings in Baukultur, in Infrastruktur, etwa durch die Installation von PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur am Campus, glaube ich, insgesamt Themen, die man behandeln muss als Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen in der Größe. Zu den aktuellen Entwicklungen gehört der symbolische Spatenstich für den Neubau eines Logistikbauteils auf dem Campus in Lette. Dort wird der Investitionsfokus nochmal auf den Bereich E-Commerce gelegt. Mit der Erweiterung werden zusätzliche Kapazitäten für E-Commerce, Logistik geschaffen und Büroflächen für rund 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Also auch da, glaube ich, positiver Newsflow aus der Region. Das mal kurz und knapp du kommst im Ausblick.
Genau. Auf volkswirtschaftlicher Seite haben wir heute um 11 Uhr noch eine ZDW-Umfrage. Wir sehen dann am Donnerstag, glaube ich, das wichtigste Event, EZB-Sitzung.
Ja, was wird erwartet?
Nichts.
Ja, genau.
Also schon. Also, dass die Zinsen bei 2,25 bleiben.
Ja.
Ja, genau. Am Freitag kommt dann noch Verbrauchervertrauen aus Deutschland. Wir bekommen noch PMIs aus Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Und interessant wird es auf alle Fälle auf Unternehmensseite. Heute kommt noch Novartis, General Motors, Chubb, Northrop Grumman, MSCI, Halliburton. Morgen dann die Techs.
Ja, morgen wird spannend, ne? Richtig, ja. Spannend.
Alphabet, IBM, Texas Instrument, Tesla. Auch mal eine ServiceNow, ganz interessant, so aus dem Software-Sektor. Ja. SAP kommt am Donnerstag.
Bin mal gespannt, du hast gerade eine IBM nochmal genannt, ne? Also das, was ja in der letzten Woche da veröffentlicht wurde, waren ja diese Vormerkungen, ne? Vorbemerkungen, und jetzt werden die Zahlen dann tatsächlich veröffentlicht. Mal gucken, ob da noch ein weiterer Kursrutsch zu erwarten ist, ne? Ja. Oder ob es dann eine Erholung gibt, je nachdem.
Auch aus dem Energiebereich nochmal interessant, GE Vernova, ne?
So, ja, super Energie, spannend.
Infrastruktur, ja. Dann die Energieversorger, Total, Exxon, die kommen jetzt, ne? Haben sie ja wahrscheinlich auch interessante Zahlen zu berichten, was so die Energiepreise angeht. Ja. Am Freitag VW. Kann auch nochmal interessant werden.
Ja. Oh, also aus Unternehmenssicht eine spannende Woche.
Das,
ne?
waren ja nur die Tops, ne? Da kommen ja ganz viel noch jetzt in den nächsten
Tagen. Danach kommen dann weitere große Techies, ne? Ich glaube, dann ist dann, wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, der Unternehmen, die dann veröffentlichen, also übernächste Woche, geht es dann richtig zur Sache wieder. Ne?
Genau. Okay, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Feedback?
Feedback an podcast@forprivatebanking.de. Boah, jetzt habe ich fast vergessen. André, wir haben heute den Creme Brûlée-Tag. Lass uns heute Nachmittag nach dem Mittagessen mal ein Creme Brûlée gönnen. Das war, glaube ich, ein schöner Abschluss dieser Folge. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir hören uns.
Ich bin mal gespannt.
Ne? Alles dahin.
Gute, machen es gut.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.